Anfang Dezember 2024. Der DAX überschreitet erstmals die 20.000-Punkte-Marke. Höchstkurse. Und nun? Die Höchstkurse von gestern sind die Normalkurse von heute. Denn trotz aller Schwierigkeiten in der Welt läuft der deutsche Leitindex einfach weiter und markiert direkt zum Jahresbeginn neue Rekorde. Dennoch bleibt das Umfeld nervös, auch wenn der IFO-Index mal einen kleinen Sprung macht. Deutschland bleibt ein wirtschaftlicher Problemfall. So hat sogar die Bundesregierung ihre Konjunkturprognose deutlich gesenkt. Derweil wurde den von der Börse so geliebten KI-Shooting-Stars einige Zähne gezogen. Schuld daran ist mal wieder China. Mit DeepSeek zeigt das Reich der Mitte, dass KI auch mit weniger Computerpower und alten Chips gut funktionieren kann. Das Ende des KI-Booms oder nur die Initialzündung zur nächsten Stufe? Das wird sich wohl erst in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Ansonsten startet der US-Präsident seine Amtszeit mit einem Feuerwerk an Dekreten und Anweisungen. Schnelle Erfolge müssen her, damit die Wahlversprechen eingehalten werden. Ist der leicht gestiegene IFO-Index ein Hoffnungsschimmer am Horizont für die deutsche Wirtschaft? Wie disruptiv ist die Veränderung der KI-Branche durch den DeepSeek-Schock? Und welche Maßnahmen hat Trump bereits eingeleitet, die auch wirtschaftliche Auswirkungen haben? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zur 117. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 30.01.2025 und bei mir ist der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Guten Morgen, Ulrich.
Guten Morgen.
Ja, den Januar haben wir jetzt ja fast hinter uns. Ich hoffe, du bist gesund durchgekommen. Das Thema Krankenquote war ja auch wieder ein Thema irgendwie.
Ja, toi, toi, toi. Dreimal auf Holz klopfen. Ist alles gut.
Ja, dann lass uns aber nicht zu viel Zeit verlieren, denn es gibt wahnsinnig viele Themen, die hier gerade durch die Gazetten und die Medien schwirren. Und starten würde ich mal mit dem Treiben in den USA, denn da herrscht wirklich ein wahrer Wirbelwind aktuell. Trump hat nach seinem Amtsantritt direkt erstmal 100 Dekrete, Anweisungen, Erlasse unterzeichnet, die nun verschiedene Themen angehen sollen, einige auch mit Auswirkungen auf die Wirtschaft natürlich. Darüber hinaus hat er auch erstmals sein Mittel der Wahl eingesetzt, nachdem ein Militärflieger mit abgeschobenen Immigranten nach Kolumbien gesendet wurde und nicht landen durfte, hat er mit Strafzöllen von bis zu 50% gedroht. Ergebnis, der Flieger durfte dann doch landen. Ist das jetzt Nutzung von Wirtschaftsmacht als Erpressungsmittel? Weil ernsthafte Wirtschaftspolitik ist das ja eigentlich nicht mehr, was er jetzt macht mit den Zöllen.
Ja, mein Mitgefühl gilt da auch eher den Nachrichtenreportern. Die müssen sich ja fühlen wie so an den Fäden von einem verrückten Marionettenspiel. Was wir da jetzt schon an Anschauungsmaterial haben, also nehmen wir nur mal eine Woche raus, da musste dann vormittags berichtet werden, dass Trump generell von den Zöllen eher zurückschrecken würde, nur um dann am Nachmittag mit hohen Zöllen auf Kanada und Mexiko zu drohen. Dann kamen in der Reihenfolge Zölle mit Ölgeschäften verbinden, Zölle mit dem Verkauf von TikTok verbinden. Dann vorübergehend sagen, dass Zölle gegen China gar nicht so wichtig wären. Und dann genau die Episode mit Kolumbien. Zölle dann auch sogar einzuführen und gleich wieder auszusetzen. Das Gleiche gilt auch für diese Zahlungen an die bundesweiten staatlichen Dienstleistungsprogramme, die dann auch im Bundesgericht gleich wieder einkassiert hat. Also all das sind wirklich Beispiele aus einer einzigen Woche.
Ja, ein paar Tage eigentlich nur sozusagen.
Richtig, das kriegt ja auch in einem Tag hin, denke ich. Ja, die also einfach nur das wiedergeben, was eben Trump da von sich gegeben hat. Also Thema Zölle an den Märkten setzt sich halt einfach die Interpretation durch, dass schlichtweg einfach die Zölle für die neue US-Regierung insgesamt eben jetzt kein Selbstzweck sind. Die gehören also nicht zur wirtschaftspolitischen DNA, sondern das ist eher ein Faustpfand für Verhandlungen über eben alle möglichen Themen, bilateral Forderungen von den USA an andere Länder. Und was dann in der Summe rauskommt, und das sind auch die Wartungen an den Finanzmärkten, ist halt ein insgesamt dann eher milderes Zollregime als im Herbst letzten Jahres erwartet. Insbesondere für die Wirtschaftsdynamik in Amerika ist das natürlich wichtig. Die bleibt eben erhalten. Es hat keine Veränderungen bei den Aussichten für die Konjunktur in den Vereinigten Staaten jetzt gegeben in den letzten Tagen und Wochen. Ja, es ist ja vorstellbar, dass Trump durchaus eben auch Zölle und auch hohe Zölle einführt, aber dann eventuell auch dann wieder denjenigen Ländern erlässt, die eben wie Kolumbien bereit sind, Forderungen zu erfüllen. Nur ist Kolumbien sicherlich ein Sonderfall. Bei anderen Ländern geht es dann eher um, ja, unter Umständen auch wirklich wirtschaftspolitische Maßnahmen. Das Leistungsbilanzdefizit ist Trump ja ein Dorn im Auge und da werden sicherlich andere Verhandlungen geführt. Aber das ist so das, auf was wir uns jetzt Stand heute einstellen.
Wenn wir uns mal dieses Dekrete- und Erlassgewitter angucken, was da über die USA hergezogen ist seit dem 20. Januar, waren da denn auch Sachen dabei, wo wir aus unserer Sicht sagen würden, jetzt so wirtschaftlich gesehen, da ist auch Relevanz dahinter?
Nö, nichts. Also was sich jetzt wirklich konkret abzeichnet, da war viel Innenpolitik dabei, also dieses Staatsbürgerrechtsthema zum Beispiel, dass die Staatsbürgerschaft nicht mehr automatisch an diejenigen gegeben wird, die innerhalb der Vereinigten Staaten geboren worden sind, oder solche Themen wie die Rückbenennung des Mount Kinley oder der Neubenennung Golf von Amerika und so weiter und so fort, oder auch die Begnadigung der Kapitolstürmer, all das waren ja die Themen. Ja, unmittelbare Folgen gibt es sicherlich für einige Länder, viele Projekte, auch viele Mitarbeiter beim Ausstieg aus der Gesundheitsorganisation, der WHO und auch beim Klimagipfel. Da wird eben auch kein Geld mehr gezahlt. Ja, kann sich jetzt jeder selbst aussuchen, was ihn persönlich am meisten bedroht. Aus unserer Sicht, wenn wir auf das Jahr schauen, auf die großen makroökonomischen Themen, die an den Märkten eine Rolle spielen, dann ist es tatsächlich, da muss man wieder nochmal zurückkommen auf das Vorthema, tatsächlich die Bedrohung oder das Szenario, dass in der Tat also was wie ein Zollkrieg ausbricht, dass bei diesen bilateralen Verhandlungen mit Ländern dann eben große Handelspartner wie Kanadier oder auch die Europäer sagen, jetzt ist Schluss, jetzt machen wir das Gleiche und wir wenden auch Zölle an und dass sich das dann hochschaukelt. Das wäre dann wirklich ökonomisch teuer und das würde auch die Sichtweise der Märkte, der Finanzmärkte deutlich ändern. Andere Themen, worauf wir vielleicht achten sollten, ist, oder wo sich was ergeben könnte, ist das ganze Thema Energie, was er da vorhat. Wir wissen, dass das Zeit braucht. Aber die Frage, ob nicht da dann ein deutlicher Preisdruck entsteht auf fossile Energiestoffe, insbesondere natürlich Rohöl, Gas. Das wären allerdings ja eher positive Effekte für die Weltwirtschaft. Negativ wäre es, wenn sich so eine Art Umweltkrieg entwickeln würde. Das heißt also, die Amerikaner auf jegliche Umweltstandards verzichten würden und die Europäer das eben hochhalten würden und man dann eben hier auch Wettbewerbsverzerrungen bekommt. Das muss man auch im Auge behalten. Und nicht zuletzt auch, ja, die Kryptowelt. Ja, das ist ja ein Thema, was im Umfeld der neuen Administration hochgekommen ist, jetzt wieder ein bisschen runtergespielt worden ist. Aber hier geht es vor allen Dingen eben um die Verquickung von Krypto, ich würde mal sagen, immer noch Biotopen, die einigermaßen selbstständig sind, mit der richtigen und traditionellen Finanzwelt. Da ist doch ein erhebliches höheres Maß an Volatilität und Instabilität in diesem Kryptobereich drin und der darf sich eben nicht übertragen auf die Bankenwelt zum Beispiel. Das sind Dinge, da muss man einfach diese Verflechtungen im Auge haben. Ansonsten ist das ja eben eine Welt, wo viel ausprobiert wird nach wie vor und gemacht und getan wird und man muss auch sehen, was verhärtet sich. Also natürlich das Thema Bitcoin muss man beobachten. Also das sind so die Felder, wo ich sagen würde, da muss man zumindest genau hingucken, ohne dass man jetzt sagen kann, schon genau, dass da irgendwelche Einschläge oder sonstige Themen kommen können.
Apropos Einschläge, an den Börsen lief es ja auch ganz gut. Der DAX hat einen neuen Höchststand markiert. Deutlich mehr als 21.000 Punkte sogar stehen da nun auf der Uhr. Und das ist mehr als ordentlich und sorgt doch bei dem einen oder der anderen vielleicht für Sorgenfalten in Bezug auf die Geldanlage. Denn viele Menschen fragen sich ja dann, ja, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt? Der DAX hat einen neuen Höchststand, jetzt kann es doch eigentlich nur noch bergab gehen. Und fällt mir dann immer gleich ein, was du so gerne sagst, die Höchstkurse von heute sind die Normalkurse von morgen. Ist es denn so, dass die Kurse derzeit sehr hoch stehen oder kann man das eigentlich so gar nicht sagen?
Ja, es ist ja schön, dass wir uns jetzt mittlerweile schon selbst zitieren.
Ja, ne, das ist doch auch ein Zeichen von Größe, würde ich sagen.
Dass wir nicht eine ganze Folge auf diese Weise hinkriegen.
Das schaffen wir aber, würde ich sagen.
Naja, hier muss man ja sagen, also zwischen Höchstkursen und dann Normalkursen von später, da kann ja schon mal eine Korrektur liegen oder sogar ein Crash. Also das darf man natürlich nicht vergessen. Es soll ja nur ausdrücken, dass für den langfristigen Anleger und die privaten Haushalte sind langfristige Aktienanleger, ist das alles nicht so wichtig. Das bleibt weiterhin bestehen. Trotzdem hat natürlich der ein oder andere immer noch die Idee, dass man auf dem Höchstkurs verkauft, um dann auf dem niedrigsten Kurs wieder einzusteigen. Wünschen wir mal alles Gute. Das ist das Allerschwierigste an Markttiming. Trotzdem, wir machen das natürlich schon auch. Ja, wir setzen ja unsere nicht geringe Aufmerksamkeit und auch Analystenkapazitäten dazu ein. Und da muss man jetzt sagen, also ist gegenwärtig einfach das Momentum zu stark, um jetzt sofort zu sagen, das wird abbrechen. Selbst wenn eben die Bewertungen auch in Europa jetzt doch eher nach oben gehen. Aber man muss auch sagen, wir haben jetzt gerade wieder Berichtssaison, läuft hervorragend. Das heißt also, es geht weiter mit diesen Untermauerungen der höheren Kurse durchsteigende Gewinne. Wo es dann eben zu viel sein sollte, das wird sich schon rausstellen, aber für die unmittelbare Zeit jetzt, die jetzt folgt, sehe ich das eben noch nicht, insbesondere eben vor dem Hintergrund, dass die Zahlen eben auch sehr, sehr gut reinkommen und dass es einfach auch noch keine offenen Brüche gibt in der internationalen Makroökonomie, die jetzt die Märkte erschüttern würden. Wir sehen sicherlich die ein oder anderen Fehlentwicklungen, die ein oder anderen Spannungen, die sich aufbauen, aber es ist heute noch nicht offensichtlich, dass da irgendwas ist, was tatsächlich brechen muss in naher Zukunft, soweit man überhaupt was sagen kann über das Eintreten von größeren Ereignissen. Und deswegen denke ich, dass die Bewegung erstmal noch weitergehen wird. Wir haben mehr oder weniger unsere Kursziele, die wir für längerfristig ausgerufen haben, schon erreicht. Das ging eben sehr schnell. Die werden sicherlich zu erhöhen sein, ohne dass wir von dem Muster Abstand nehmen, das natürlich auch eine Korrektur in diesem Jahr dann wieder vorsieht.
Ja, dann lass uns noch mal so ein bisschen auf ein freudiges Datenereignis sehen. Und zwar nicht ein Datum, sondern ein Datenereignis tatsächlich. Denn der IFO-Geschäftsklimaindex, der begleitet uns ja auch immer mal hier im Podcast, der hat tatsächlich einen Sprung gemacht und schon in Folge 100 hatten wir dafür den besonderen Börsenausdruck mit drin, den Dead Cat Bounce, also auch eine tote Katze kann auch springen, heißt es da ja immer so schön. Ja, was ist denn jetzt passiert beim IFO-Index? Ist das jetzt ein Hoffnungsschimmer, den wir sehen, dieser kleine unerwartete Sprung oder ist das ein statistischer Ausrutscher?
Dead Cat Bounce ist ja dieses Bild, dass auch eine tote Katze nochmal hochspringt, wenn man sie nur weit genug von oben wirft. Wie immer stimmig oder geschmackvoll dieses Bild ist, soll ja ausdrücken eine Kurserholung, die eigentlich keine ist, weil eben die Gründe für niedrige Kurse, in dem Fall niedriger IFO, sich gehalten haben und das ist wohl eher der Fall jetzt wirklich bei den letzten Veröffentlichungen. Das Geschäftsklima für den Januar hat sich ja leicht verbessert, ist ja nicht viel dazu gekommen, aber das ist, wenn man mal reinguckt, ausschließlich auf die Beurteilung der aktuellen Lage zurückzuführen. Es gibt ja zwei Teile von IFO, die dann zusammengerechnet werden. Wie geht's euch gerade heute? Besser als beim letzten Mal oder schlechter? Und die zweite Teil ist dann, was erwartet ihr denn für die nächste Zeit? Und das wird auch verglichen mit den Erwartungen vom letzten Mal. Ja, die Erwartungen haben sich sogar leicht eingetrübt. Das ist ja auch Teil der Veröffentlichung. Insbesondere in den Sorgenabteilungen der deutschen Wirtschaft, das ist Industrie, das ist Bau, auch Einzelhandel, da ist unverändert Schwäche zu sehen. Gibt vielleicht leichte Aufhellungen, ja. Wir hatten auch bessere Kreditvergabe zum Beispiel, im ganzen Euroraum nach den letzten Zahlen. Aber das ist ja alles nicht viel mehr als eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau. Das ist ja wie eine Mannschaft, die jetzt gerade aus der ersten Liga abgestiegen ist und sich freut, dass man sich in der zweiten halten kann. Das hat ja nichts damit zu tun, dass wir mal ein Wachstumsmodell waren, gesamtwirtschaftlich, was nicht mehr funktioniert.
Ja, Wachstum ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, denn die Bundesregierung, die hat ja tatsächlich ihre Wachstumsprognosen jetzt für dieses Jahr auch gesenkt. Man muss sagen, endlich. Ihr sagt ja schon länger, dass es ja nicht mehr so doll ist eigentlich dieses Jahr, was da kommt. Also nennen wir es mal die schwarze Null, die würde auch Herrn Lindner gefallen, allerdings nicht beim Wirtschaftswachstum. Für dieses Jahr soll es noch 0,3% sein. Allerdings im nächsten Jahr soll es dann schon wieder ein bisschen mehr sein. Teilt ihr diesen Optimismus fürs nächste Jahr und wie seht ihr denn das laufende Jahr? Kommt es zur schwarzen Null oder wird es eher doch eine leicht rote Null?
Naja, das ist ja ein komplettes Déjà-vu. War genau so im letzten Jahr, wo wir gehofft haben, dass das Jahr 2024 jetzt besser wird. Letztes Jahr hatte man eben nicht damit gerechnet, dass es halt länger dauern würde, bis die Konsumenten den Inflationsschock verdaut haben, weil ihre Einkommen auf dem Papier und auch in der Statistik jetzt wieder höher sind als vor der Inflation, aber sie eben psychologisch das noch nicht verarbeitet haben und noch nicht anerkennen und auch noch keine Erfahrung mit dieser höheren Preiswelt gemacht haben. Da muss man sich erst einfinden, das dauert halt noch. Das könnte eben wirklich in diesem Jahr ein bisschen besser sein. Die Wirtschaft kann ein bisschen Fahrt aufnehmen, gerade auch, weil wieder ein bisschen mehr konsumiert wird. Aber es reicht nach unserer Meinung nach im kommenden Jahr gerade mal für knapp 1% Wachstum aus. Und zweitens, die eigentlichen Probleme am Standort Deutschland haben sich damit nicht verbessert. Also ich würde sagen, Katze weiter tot.
Ja, und das sagt Herr Carter. Das muss man dabei auch nochmal sagen. Der lag jetzt leider auf der Straße, Entschuldigung. Genau. Also nicht der Carter lag auf der Straße. Naja, okay, lassen wir das. Es wird nicht besser. Last but not least müssen wir aber auch nochmal über ein weiteres Tier reden, sozusagen den Walfisch im Raum, denn der ist das Maskottchen von DeepSeek, der chinesischen KI-Überraschung, zumindest für die westliche Welt, denn das Modell gibt es natürlich schon ein bisschen länger, aber die haben tatsächlich jetzt auch für eine gehörige Überraschung gesorgt und erstmal alle anderen KI-Werte an den Börsen, insbesondere die US-amerikanischen Tech-Giganten, auf Talfahrt geschickt, kann man sagen, denn die chinesische KI DeepSeek hat gezeigt, dass auch mit effizienteren Modellen und vor allem mit weniger Computerpower durchaus ein potentes KI-Modell rauskommt, das sich durchaus sehen lassen kann. Alibaba hat gleich gekontert, sie können das auch. Und ich habe die Gelegenheit genutzt, vorab mal ganz kurz mit unserem Kollegen Björn Breitrück aus der DK Investment über das Thema zu sprechen. Und wir hören mal, was er dazu zu sagen hat. Hallo Björn, schön, dass du kurz Zeit hast für uns und uns vielleicht ein bisschen mitnimmst in die vielleicht neue Welt von KI. Warum haben die Märkte eigentlich so fast schon geschockt reagiert auf diese neue Ankündigung, auf dieses neue KI-Modell, was da in China bei DeepSeek vorgestellt wurde?
Tatsächlich haben ja gar nicht die Märkte in der Breite geschockt auf diese Nachricht reagiert. Allerdings, wie du richtig sagst, gerade amerikanische Unternehmen mit hohem KI-Bezug, klassisch eine Nvidia, eine Broadcom, auch eine ASML in Europa, haben eben deutlich abgegeben auf die Meldung, die wir aus China bekommen haben, nämlich, dass die gleiche Qualität an KI-Modellen mit viel weniger Aufwand und mit viel weniger Kosten möglich ist. Und das ist natürlich für die amerikanischen Unternehmen, die da sehr viele Investitionen geplant haben, nicht gerade von Vorteil. Und daher haben wir zumindest bei diesen Unternehmen eine deutliche Reaktion gesehen. Der Markt in der Breite hat darauf kaum reagiert. Viele Themen sind sogar an dem Tag positiv aus dem Tag gegangen.
Jetzt kann man sich natürlich fragen, China mit der großen Manpower, die sie haben, da stellen die jetzt irgendwie das, was die großen US-Konzerne machen, in den Schatten und muss man da jetzt Angst haben, dass die davon überrannt und überholt werden? Oder sagst du, da wollen wir erstmal abwarten, wie das da alles weitergeht?
Abwarten ist wahrscheinlich die richtige Strategie. Trotzdem, China ist schon immer im Bereich künstlicher Intelligenz eigentlich neben den USA die große Region. Ein Drittel aller Patente liegen da, die anderen zwei Drittel aber in den USA. Sie haben jetzt die Modelle der Amerikaner, die wir bisher kennen, gut kopiert, mit aber ehrlicherweise auch Schwachstellen. Wir wissen beispielsweise, wenn man bei DeepSeek mal nach Taiwan sucht, dann wird das Modell keine Antwort darauf ausgeben. Zeigt, glaube ich, auch, die Amerikaner wurden nicht überholt. Die sind auch immer noch die Innovativen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Aber ja, auch hier ist es mittlerweile möglich, gute Modelle zu programmieren. Das sind die zwei Regionen, die langfristig interessant sind bei künstlicher Intelligenz. Das ist jetzt deutlich geworden, obwohl es ja durchaus diesen Chip-Ban gibt, sprich die neuesten Chips von Nvidia, die sind gar nicht verfügbar eben in China. Und das ist natürlich ein Thema. Aber jetzt wurde deutlich, das ist mit einer DeepSeek. Alibaba hat es jetzt auch noch gesagt, die ja sagen, sie sind noch besser. gezeigt, dass in China damit zu rechnen ist. Und du sprichst es an, die Manpower spielt auch eine Rolle.
Genau, das ist jetzt ein echtes Wettrennen, was da stattfindet. Man könnte sich natürlich jetzt auch noch fragen, schlussendlich, ja, ist der große KI-Hype, der in den USA ja eigentlich seinen Anfang genommen hat, ist der jetzt vorbei oder treten wir vielleicht einfach nur in eine ganz neue Stufe ein? In China gab es beispielsweise auch einen ganz starken Preiswettbewerb zwischen den unterschiedlichen KIs. Ist das jetzt was, wo man sagt, okay, jetzt wird das Ding noch massentauglicher und noch breiter ausgerollt als früher?
Definitiv das Zweite. Ich glaube, das ist diese neue Phase, die wir erreicht haben. Für künstliche Intelligenz als großes Thema der Zukunft ist ja die Meldung, die uns erreicht hat von DeepSeek, eine positive. Denn es zeigt, die Möglichkeiten und die Stärken von KI sind einfacher, günstiger oder schneller verfügbar. Dadurch erreichen wir sogar eher, wie du sagst, dieses neue Level. Natürlich müssen auch die Amerikaner jetzt wieder mit Innovationen kommen. Das wird aber passieren. Insgesamt ist das für das Thema langfristig positiv. Und ja, die Korrektur, die wir bei einzelnen Unternehmen gesehen haben, die waren gefühlt heftig. Aber mittel- bis langfristig wird auch an diesen Titeln nichts vorbeiführen, denn KI ist für uns eines der großen Themen der Zukunft. Und dafür ist die Meldung eine positive.
Danke fürs kurze Einschätzen der Lage.
Sehr gerne.
Ja, aber wie ist denn die volkswirtschaftliche Sicht auf das Thema? Also das war jetzt ja so mehr so die Investmentsicht und so die Marktsicht, so im Kleinen vielleicht auch, bei den einzelnen Werten. Wie seht ihr das denn mit dem Reich der Mitte? Wird das nochmal wesentliche Impulse haben für Märkte und Volkswirtschaften oder glaubst du nicht ganz so arg?
Also in der DeepSeek-Story stehen zwei Botschaften oder stecken zwei Botschaften drin. Zum ersten für den KI-Markt selber ist es eben für alle Analysten jetzt unter Umständen eine andere, wenn sich das alles bewahrheitet, unter Umständen eine andere Perspektive. Bisher hat man geglaubt, KI-Modelle muss man mit wahnwitzigen Investitionen erstellen, was darauf hindeuten würde, dass wieder nur diejenigen, die sich diese Investitionen auch leisten können, am Markt bestehen. Und das deutet dann wieder in die Richtung der Plattformökonomie, wo immer in jeder Branche, bei jedem Produkt am Ende nur einer der Anbieter sein kann und den ganzen Markt für sich vereinnahmt, der größte. Das ist ja eben der große Unterschied von solchen Informationsdienstleistungen auf Plattformen, beispielsweise zur Produktion von Industriegütern, wo es ja immer viel Wettbewerb gibt. Und DeepSeek hat eventuell gezeigt, dass das gar nicht der Fall ist, sondern dass man eben KI-Modelle ja auch viel günstiger bauen kann. Und das wäre eine revolutionäre, aber eben auch am Ende aus wirtschaftlicher Sicht gute Nachricht für diesen Markt, weil dann eben die Möglichkeit, dass kleine und neue Anbieter schnell mal eben was verbessern und sich in den Markt hineinbringen, dass das eben viel, viel einfacher möglich ist. Auch gerade für die deutschen Unternehmen, die im Anschluss an diese riesigen Investitionsthemen KI-Welten verloren haben, wäre das wirklich eine super Botschaft, muss man ganz klar sagen. Ja, und die zweite Message aus dieser Episode ist schlichtweg einfach, dass die chinesische Innovationskraft immens ist. Ja, das ist genau das, was unterschätzt worden ist von vielen. Ich kann mich noch an Diskussionen vor 10 Jahren, 15 Jahren über die Zukunft Chinas erinnern, wo es dann hieß, naja, die können nur nachmachen, aber können nichts Neues erfinden. Innovation geht gar nicht in China. Das, glaube ich, wird mit jedem Monat immer mehr in Frage gestellt.
Sieht man ja auch im Automobilmarkt beispielsweise schon, ne?
Genau, es wird jede Branche durchziehen. Und solange das ohne übermäßige Staatsgelder stattfindet, muss man ja auch sagen, aus volkswirtschaftlicher Sicht, ist das gut. Das ist Wettbewerb und dann muss man sich eben anstrengen, auch gegen diese Wettbewerber zu bestehen. Wobei ich eigentlich glaube, dass die chinesischen Unternehmen das eigentlich auch ohne Staatsgelder schaffen würden. Aber es ist halt Ideologie in China, dass dieser Prozess von Erfinden von neuen Dingen gesteuert werden soll, in eine Richtung gesteuert werden soll, aus politischen Gründen. Und die Richtung ist erstmal, dass man überhaupt alle Weltmärkte beherrscht. Das ist eben das, was unvereinbar ist mit den westlichen Regeln. Und deswegen ist es nicht so ganz leicht, dass da eben ein wirklicher Weltmarkt zustande kommt. Aber man sieht, glaube ich, immer mehr, dass eben in China auch Neues entsteht. Und darauf sollte man sich einstellen.
Ja, dann lass uns am Ende noch mal kurz den Blick nach Deutschland werfen. Der Wahlkampf, der gewinnt hier langsam an Schärfe und vor allem auch an Fahrt. Noch etwa 3,5 Wochen sind es bis dahin. Wirtschaft ist weiterhin eines der beiden Kernthemen. Man muss allerdings auch sagen, dass man in dem Programm nun zwar allerlei lesen kann, aber man kann auch allerlei rausberechnen wahrscheinlich. Aber was dann am Ende tatsächlich davon umgesetzt wird, das muss man erst noch mal abwarten. Weil ich glaube, kaum eine Regierung hat das, was in den Programmen drin stand oder in den Koalitionsverträgen drin stand, 1:1 umsetzen können, oder?
Och, naja, also ich würde spätestens seit gestern sagen, dass jetzt mehr und mehr andere Themen im Mittelpunkt stehen. Also ein Thema vor allen Dingen, die Migrationspolitik. Oder eigentlich ist es ja eher so die moralische oder demokratiebezogene Frage, also wer jetzt mit wem abstimmen darf und wer nicht. Das geht ja dann von den eigentlichen Sachfragen dann schon wieder weg. Und mit dem wirtschaftlichen Problem in Deutschland hat das immer weniger zu tun, was da jetzt im Wahlkampf eine Rolle spielt, ist vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass man eben in der Breite, vielleicht auch der Wählerschaft, wohl dieses Thema Stagnation beim Wohlstand und bei Wettbewerbsfähigkeit noch gar nicht so als so störend empfindet. Das ist aber auch Kennzeichen von solchen Prozessen. Da kann man mal 5 Jahre warten und 10 Jahre warten und dann sieht man eben, wie man im Wettbewerberfeld eben immer mehr zurückfällt, weil man eben die anderen nur noch von hinten betrachtet, so ungefähr. Wollen wir mal sehen, wie das weitergeht. Und auch mal sehen, ob das auch noch so ist, wenn sich der Arbeitsmarkt in Deutschland verschlechtern sollte. Wir haben schon die ein oder anderen Entwicklungen, die sich neu andeuten. Also zum Beispiel, dass die Unternehmen eben keine Arbeitskräfte mehr horten, das heißt mehr oder weniger ansparen. Das war nämlich in den letzten Jahren das Verhalten von vielen, vielen in Unternehmen, gerade Industrieunternehmen, die gesagt haben, naja, wir haben gerade eine Flaute bei den Aufträgen, bei der Auslastung, aber wenn wir jetzt die Belegschaft runterfahren, dann kriegen wir für bessere Zeiten eben überhaupt keine Fachkräfte mehr und dann können wir den Betrieb dann nicht mehr aufrechterhalten, wenn es wieder besser wird. Aber das nimmt immer mehr ab. Man glaubt gar nicht mehr, dass es so viel besser wird mit Aufträgen und damit eben auch Produktionsniveaus. Und deswegen baut man dann jetzt mehr und mehr auch Arbeitsplätze ab. Darüber hat sich übrigens dann auch der Fachkräftemangel ein bisschen vermindert in Deutschland. Das ist dann die reine statistische Konsequenz, wenn die Firmen sagen, dann bieten wir das halt einfach nicht mehr an. Oder wir verkleinern uns und lehnen Aufträge ab oder wir rationalisieren oder was auch immer. Das sind schon erste Entwicklungen am Arbeitsmarkt. Mal sehen, wie sie sich entwickeln und ob es dann nicht auch einen größeren gefühlten Druck aus der Wirtschaft gibt bei den Menschen so im täglichen Leben.
Aber muss man da nicht aufpassen, dass man nicht vergisst, dass ja in den nächsten 10 Jahren noch irre viele Menschen in Rente gehen und gar nicht mehr im Arbeitsmarkt drin sind? Also wenn ich jetzt sage, ich baue Personal ab, kriege ich ja vielleicht gar keins mehr, wenn ich irgendwie 15%, 20% der Belegschaft in den nächsten 10 Jahren verliere.
Das ist richtig. Kommt halt drauf an, mit welchen Geschäftsplänen und Entwicklungen von Geschäftsmodellen man das verbindet. Ob man dann auch einstellt, neue Dinge zu machen und ob man die Produktion dann eben runterfährt.
Oder ob man vielleicht einmal Geschäftsfelder verlagert, auch sagt, dann ein Geschäftsfeld mache ich zu, das bediene ich gar nicht mehr.
Beziehungsweise sie im Ausland macht, ja. Denn am Ende wollen ja all diejenigen, die auch in Rente sind, vor allen Dingen eins, nämlich Güter und Dienstleistungen. Und da ist schon wichtig, dass man auf den Produktionsapparat dann doch achtet.
Ja, ist auf jeden Fall kein leichtes Unterfangen, was da vor einem liegt, auch so als Firmenlenker, ne? Dass man so den richtigen Hebel findet, so zwischen wie viel Personal brauche ich eigentlich und wie viel sollte ich vielleicht schon für die Zukunft vorhalten, die ich dann vielleicht nicht in 10 Jahren verliere.
Ich meine ja, das können die Unternehmen. Das ist eben das, wofür sie da sind und auch gerade die deutschen Unternehmen, glaube ich, sind so gute Planer, Manager, Kaufleute, dass sie das eigentlich sehr gut hinkriegen, wenn sie nicht eben ständig von irgendwelchen politischen Maßnahmen oder möglichen Maßnahmen, die dann doch nicht kommen, Ängsten und Unsicherheiten so paralysiert sind, wie es zurzeit ist, dass man sagt, wir machen jetzt hier mal gar nichts, wir machen unser Unternehmen vielleicht noch winterfest, aber das bedeutet, dass wir eben mit einem sicheren Kern weiterarbeiten, aber darüber hinaus geht nichts weiter in Richtung Innovation oder Erweiterung oder wie auch immer.
Ja, wobei ich immer wieder erstaunt bin, dass das bei Lehrerinnen und Lehrern zum Beispiel überhaupt nicht funktioniert. Da haben wir das ja regelmäßig, solche Wellenbewegungen. Das heißt, wir haben zu wenig Lehrer. Im Moment haben wir viel zu wenig Lehrer. Ich kann mich noch erinnern, als ich so so ins Studium reingegangen bin, da hieß es dann, wir haben viel zu viele Lehrer, Lehrerschwämme, die finden alle keinen Job, dann hat keiner mehr studiert, dann waren es wieder zu wenig. Also da ist es ja eigentlich ganz einfach, weil ich weiß ja, wenn heute jemand geboren wird, in 6 Jahren kommt er in die Schule. Das ist
der berühmte Schweinezyklus, ja. Aber ich meine, Unternehmen.
Aber da ist es ja berechenbar. Ich kann ja sagen, wer jetzt geboren wird, heute, der kommt in 6 Jahren, in 6,5 Jahren in die Schule.
Das ist vielleicht auch ein Unterschied, ob die Existenz des Unternehmens daran hängt und man sich deswegen 3 oder 4 Mal über solche Zyklen Gedanken macht oder ob man eben eine Behörde ist, die weiß, auch in 20 Jahren ist das Geld da. Da müssen wir uns halt mit anderen.
Ja, und die Kundschaft ist bekannt, sage ich jetzt mal, vorher schon.
Auch vorausberechenbar, aber man sich am Ende doch dann nicht darum kümmert, wie eben die Dinge laufen.
Genau, weil dann wären wir wieder bei der Planwirtschaft. Ne? Da müsste ich ja sagen, wir brauchen mindestens so und so viele Lehrerinnen und Lehrer und verpflichtend diese Kurse vollzumachen. Naja, also verlassen wir diesen Pfad mal für heute zumindest. Wir werden das Thema Bundestagswahl auf jeden Fall auch hier im Podcast begleiten. In der Woche nach der Wahl, da werden wir dann auch zusammen mit Jörg Beusen ein Gespräch haben darüber, was ist jetzt mit den Ergebnissen, was heißt das jetzt auch wirtschaftlich vor allem und werden das dann auf jeden Fall auch nochmal einordnen. Für heute machen wir erstmal Feierabend hier oder Mittagspause und wir hören uns dann in 14 Tagen wieder, wenn es wieder heißt, wir sprechen drüber in dieser Folge von Mikro trifft Makro. Machen Sie es gut und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss!
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der Deka Bank. Weitere Informationen zur Deka Bank finden Sie unter www.deka.de/deka-gruppe.